Was ist das Werk Gottes? Das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Was ist das Werk Gottes? Wir haben diesen Ausdruck öfters benutzt und die Bibel benutzt ihn auch sehr häufig. Wir müssen im Werk Gottes beteiligt sein. Wir glauben an das Werk. Und dann wird auch gesagt, ja, aber das Werk ist doch jetzt zu Ende. Gott hat kein Werk mehr hier auf Erden. Das Einzige, worauf wir uns konzentrieren sollten, ist die Wiederkunft Christi. Das ist alles das, worum es eigentlich geht. Ist das richtig? Was sagt die Bibel uns über das Werk Gottes? Ist es vorbei? Oder gibt es noch ein Werk? Wird es heute getan? Wird es in der Zukunft getan werden? Wird es für alle Zeit und Ewigkeit getan werden? Was ist Gottes Werk? Nun, es mag überraschend sein für viele, dass das Werk weitaus umfassender ist, dieser Ausdruck, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Und wenn man vom Werk Gottes spricht, dann denkt man vielfach eigentlich nur an gewisse Aspekte des Werkes, aber nicht an die Gesamtheit. Und so möchte ich heute einmal viele Stellen mit Ihnen lesen, die uns zeigen, wie die Bibel das Werk Gottes beschreibt. Und die erste Stelle, die ich aufschlagen möchte, ist in 1. Mose Kapitel 2. Und ich lese hier von der neuen Lutherbibel 2009, aber wir könnten auch andere Bibeln zugrunde legen. Es gibt da keine großartigen Unterschiede. Einige Stellen finde ich in der Lutherbibel 2009 besser übersetzt. Einige Stellen sind so gut wie überall in deutschen Bibeln nicht gut übersetzt. Also das werden wir aber dann feststellen, wenn wir diese Stellen anschauen. Aber hier zunächst einmal in 2. Mose Kapitel 2 und die Verse 1. Mose Kapitel 2 und die Verse 2 und 3. Da heißt es, so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken ruhte, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Nun, die Elberfelder Bibel übersetzt hier akkurater, Gott ruhte von allem seinen Werk. Also nicht nur von seinen Werken, wie es hier in der Lutherbibel heißt, sondern von allem seinen Werk hat Gott geruht, nachdem er während dieser sieben Tage die Erdoberfläche erneuert hat. Darum geht es ja hier. Er hat von dem Werk der Erneuerung geruht. Er hat diesen Aspekt des Werkes vollendet. Aber damit war das Werk Gottes nicht vollendet. Im Gegenteil, das Werk Gottes würde voranschreiten, würde weitergehen. Der Mensch war erschaffen worden, nun, der Mensch hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Der Sabbat war erschaffen worden für den Menschen, er würde weiter fortbestehen. Der Mensch würde weiterhin jetzt über die Tiere im Meer, auf dem Lande, in der Luft herrschen. Und so weiter und so fort. Also hier ist ein Aspekt des Werkes Gottes beschrieben, aber nicht das Werk Gottes. Und gleichwohl lesen wir, dass Gott von seinem Werk ruhte, als er es vollendete, diesen Aspekt hat er vollendet. Schauen wir uns nun einige Stellen in 2. Mose 35 an. Und wie wir sehen werden, hat dies eine wichtige Konsequenz für uns heute, dass wir dieses begreifen. 2. Mose 35 und lesen wir Vers 21. 2. Mose 35 und Vers 21. Und sie kamen, jeder, den sein Herz dazu trieb, und jeder, dessen Geist willig war, und brachten das Hebopfer des Herrn zum Werk am Zelt der Begegnung für allen ihren Dienst und für die heiligen Kleider. Hier wird vom Zelt der Begegnung gesprochen, normalerweise wird hier von der Stiftshütte gesprochen. Aber hier wurde ein Werk getan, was im Zusammenhang stand mit dem Bau der Stiftshütte. Vers 29, im gleichen Kapitel. Und so brachten die Kinder Israel, alle Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, etwas zu bringen, freiwillige Gaben, wie wir das eben getan haben, freiwillige Gaben, für den Herrn zu allem Werk, das der Herr geboten hatte durch Mose, dass man es tun sollte. Auch hier wiederum, es ging um das Werk des Erbauens der Stiftshütte. Weiter in Kapitel 36, angefangen in Vers 2. Und hier sind auch wichtige Stellen, die uns deutlich machen, wenn wir Gott etwas geben wollen, was für eine Einstellung wir haben sollten. Da heißt es hier, und Mose berief Bezalel und Oholiab und alle weisen Männer, denen der Herr Weisheit ins Herz gegeben hatte, alle, die sich mit freiwilligem Herzen erboten, ans Werk zu gehen, um es auszurichten. Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer, das die Kinder Israel gebracht hatten, um die Arbeit des Dienstes am Heiligtum auszuführen. Und man brachte aber immer noch alle Morgen freiwillige Gaben zu ihm. Und da kamen alle weisen Männer, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die er tat, und sagten zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als das, was für die Arbeit an dem Werk nötig ist, das der Herr zu tun geboten hat. Oh, würde ich mich freuen, wenn das auch einmal hier geschehen würde. Und er gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließ, niemand, weder Mann noch Frau, soll noch weiter etwas zum Hebopfer für das Heiligtum machen. Und er hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen, denn es war genug gebracht worden zu allem Werk, das zu tun war, und es blieb noch übrig. Auch hier wiederum, es geht um das Werk Gottes, aber hier im Hinblick auf den Bau der Stiftshütte. Dann noch eine weitere Stelle in Kapitel 39, 2. Mose 39 und in Vers 43. Und Mose sah dieses ganze Werk an. Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und so hatten sie es gemacht. Und Mose segnete sie. Wenn man am Werk Gottes mitarbeitet oder an Aspekten des Werkes Gottes, muss man es genauso tun, wie Gott es geboten hat. Und nicht anders, nicht auf andere Weise, nicht Alternativen suchen und finden, sondern so, wie Gott es geboten hat. Auch in Kapitel 40 und Vers 33. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar, und hängte den Vorhang in das Tor des Vorhofs, und so vollendete Mose das ganze Werk. Aber nicht das ganze Werk Gottes. Diesen Aspekt des Werkes Gottes, der damals geboten war, um in diesem Falle die Stiftshütte zu bauen. Aber nun würde eine weitere Problematik entstehen, sagen wir einmal. Zunächst einmal eine neue Phase, eine weitere Phase des Werkes Gottes würde beginnen. Aber wie wir sehen werden, es würde dann auch zu Schwierigkeiten führen. Aber zunächst einmal in 4. Mose, Kapitel 4. In 4. Mose, Kapitel 4. Und davon kann man auch ausgehen, dass Schwierigkeiten erfolgen werden, wenn man am Werk Gottes beteiligt ist. 4. Mose 4, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, nimm die Summe der Kinder Kehat aus den Kindern Levi auf nach ihren Sippen und Vaterhäusern von 30 Jahren an und darüber bis ins 50. Jahr alle, die zum Dienst tauglich sind, damit sie die Arbeit am Zelt der Begegnung tun. Besser, damit sie das Werk an der Stiftshütte tun, wie es auch die Schlachterbibel übersetzt. Also hier waren jetzt die Leviten aufgefordert, das Werk an der Stiftshütte zu tun, eine gewisse Arbeit zu erfüllen. Einen Aspekt am Werk Gottes zu erfüllen. Und die Leviten wurden dazu auserwählt, dies zu tun. Und so taten sie es. Zunächst in 1. Chronik, Kapitel 6. 1. Chronik, Kapitel 6. Und lesen wir Vers 33. Ihre Brüder, die Leviten, waren zu allerlei Dienst an der Wohnung des Hauses Gottes gegeben. Für den gesamten Dienst, sagt die Schlachterbibel, für das gesamte Werk, sagt die New King James Bibel. Weiter in 1. Chronik, Kapitel 9 und Vers 13. Hier werden die jetzt näher beschrieben. Dazu ihre Brüder, Häupter ihrer Väterhäuser, 1760, tüchtige Leute in der Arbeit des Dienstes im Hause Gottes. Oder, Schlachterbibel, im Werk des Dienstes im Hause Gottes. Aber wer wird hier erwähnt? Tüchtige Leute. Tüchtige Leute. Vers 19. Hier werden einige jetzt aufgeführt. Shalom, der Sohn Kores, des Sohnes Abisaphs, des Königs Korachs, seine Brüder aus seinem Vaterhaus, die Korachiter, hatten die Arbeit des Dienstes an der Schwelle des Zeltes zu wachen, wie auch ihre Väter im Lager des Herrn den Eingang bewacht hatten. Auch hier wiederum im Werk des Dienstes, wie es die Schlachterbibel sagt, wie es eigentlich hätte auch übersetzt werden sollen. Und wir könnten viele weitere Stellen anführen, die ich aber jetzt aus Zeitmangel nicht anführen möchte. Aber eine Stelle hier ist interessant in Kapitel 23. Erste Chronik 23 und Vers 4, wo es heißt, von diesen sollen 24.000 dem Werk im Hause des Herrn vorstehen. Hier wird es auch mit Werk übersetzt. In vielen anderen Stellen übersetzt die Lutherbibel es mit Dienst. Also 24.000 sollten dem Werk am Haus des Herrn vorstellen oder vorstehen und dann 6.000 sollen Amtsleute und Richter sein. Und so sehen wir also, wie das alles aufgeteilt wurde. Und wie die Leviten die Aufgabe hatten, an dem Werk des Herrn mitzuarbeiten. Aber es war nicht das gesamte Werk Gottes. Darauf kommt es mir an. Es war dieser Aspekt. Denn dann würde etwas weiteres geschehen. Nachdem die Stiftshütte erbaut war, würde es jetzt an den Bau des Tempels gehen. Ein weiterer Aspekt des Werkes Gottes. 1. Chronik, Kapitel 28. 1. Chronik 28. Und da lesen wir angefangen in Vers 11. David gab seinem Sohn Salomo ein Modell der Halle des Tempels, seiner Häuser, der Gemächer, Söller und Kämmern inwendig und des Hauses des Gnadenthrons. Dazu Modelle alles dessen, was bei ihm in seinem Gemüt war, nämlich der Vorhöfe am Hause des Herrn und aller Gemächer umher für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze des Geheiligten und der Abteilungen der Priester und Leviten und aller Dienst und Geräte der Ämter im Hause des Herrn. Vers 20, und David sagte zu seinem Sohn Salomo, sei getrost und unverzagt und führe es aus. Fürchte dich nicht und verzage nicht. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du alle Werke zum Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Besser in der New King James Bibel, bis du alles Werk für den Dienst am Hause des Herrn vollendet hast. Also hier wurde jetzt Salomo beauftragt, dies zu tun, diesen Aspekt des Werkes Gottes zu vollenden. Aber dies war ein großer Aspekt, zu groß für einen Menschen, zu groß, um dass es nur hätte Salomo tun können. Und so würde er weitere Helfer oder Mitarbeiter finden. 1. Chronik 29, Vers 1. 1. Chronik 29, Vers 1. Und der König David sagte zu der ganzen Volksversammlung, Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist, aber das Werk ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Und so würden andere hinzukommen, Salomo bei diesem Werk zu helfen. 1. Chronik 29 und Vers 6. Und da waren die Fürsten der Vaterhäuser, die Fürsten der Stämme Israels, die Fürsten über 1000, über 100, die Fürsten über des Königs Geschäfte willig und gaben zum Dienst im Hause Gottes 5000 Zentner Gold und so weiter und so fort. Auch hier wiederum, in der englischen Bibel heißt es, sie waren willig für das Werk, für diesen Aspekt des Werkes. Schauen wir uns nun 1. König Kapitel 7 an. Und wenn Sie sich jetzt fragen, worauf ich hinaus will, dann haben Sie noch etwas Geduld. Ich glaube, das wird gleich deutlich werden. 1. König 7 und lesen wir Vers 22. Jetzt wurde ein Teil des Werkes des Tempels vollendet. Und auch dieser Teil jetzt wird wie folgt beschrieben. 1. König 7, Vers 22. Und oben auf den Säulen war es gemacht wie Lilien und so wurde das Werk der Säulen vollendet. Dieser Aspekt wurde jetzt vollendet. Alles Teil des Werkes Gottes. Damit war aber das Werk Gottes nicht vollendet. Schauen Sie, dieser Aspekt war vollendet worden. 2. Chronik Kapitel 8. 2. Chronik Kapitel 8 und in Vers 16. So wurde das ganze Werk Salomos zubereitet, von dem Tage an, als der Grund für das Haus des Herrn gelegt wurde, bis er es vollendete, sodass das Haus des Herrn fertiggestellt wurde. Nun war dieser Aspekt des Werkes Gottes, der Bau des Tempels, vollendet worden. Der Tempeldienst würde aber weitergehen. Die Vollendung des Tempels, dieses Baus, bedeutete nicht, dass alles jetzt vorbei war. Im Gegenteil, es war ein neuer Beginn. Nachdem dieser Aspekt vollendet war, wurde das jetzt in Angriff genommen. Jetzt kam es zu dem Tempeldienst, jetzt kam es wiederum zu den Leviten, die daran teilnehmen würden. Aber, wie so oft, geschah es nun, dass die Leviten, die Könige, das Volk, so mehr und mehr gleichgültig wurden über den Tempeldienst. Das so als vielleicht selbstverständlich ansahen, eine Last möglicherweise. Und so musste etwas geschehen. Lesen wir 2. Könige, Kapitel 12. 2. Könige, Kapitel 12, lesen wir die Verse 11 und 12. 2. König 12, die Verse 11 und 12. Und wenn sie dann sahen, dass viel Geld im Kasten war, dann kam der Schreiber des Königs mit dem Hohepriester herauf und sie banden das Geld zusammen und zählten das Geld, das im Hause des Herrn gefunden wurde. Und man übergab das Geld den Werkmeistern, die zum Hause des Herrn bestellt waren, und sie gaben es den Zimmerleuten und Bauleuten, die am Hause des Herrn arbeiteten. Was hier geschah, war eine Reparatur. Der Tempel war nicht mehr in der Kondition, in der er einmal war. Man hatte ihn vernachlässigt, jetzt musste er ausgebessert werden. Die Schlachterbibel übersetzt, es geht hier um Werkmeister oder die Arbeit verrichteten, oder auch die neue, King James besagt, die das Werk des Herrn oder das Werk verrichteten. Das war jetzt das Werk der Reparatur. Alles Teil des Werkes Gottes, dieser Aspekt. Es ist wichtig, dass wenn man das Werk Gottes tut, einen Aspekt des Werkes Gottes tut, und wir sehen gleich noch, was damit gemeint ist heute für uns, dass man es auf die richtige Art und Weise tut. Behalten Sie Ihren Finger hier in 2. Könige, aber schauen wir uns kurz einmal Jesaja Kapitel 5 an. Jesaja Kapitel 5 und lesen wir Vers 12. Da sind es Menschen, die haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen, Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn und sehen nicht auf das Geschäft seiner Hände. Das ist der Kontrast. Sie sehen nicht auf das Werk des Herrn, sie beachten nicht, was Gott tut. Und das ist eine zeitlose Andeutung, Erklärung für diejenigen, die am Werk Gottes teilhaben. 2. Könige, Kapitel 22, kehren wir hierzu zurück. 2. Könige 22, angefangen Vers 4. Da heißt es, gehe hinauf zu dem Hohepriester Hilkia, damit er alles Geld abgibt, das zum Hause des Herrn gebracht wurde, das die Türhüter gesammelt haben vom Volk, damit man es den Werkmeistern gibt, eine andere Besetzung, die das Werk tun, die im Hause des Herrn bestellt sind, und sie es den Arbeitern am Hause des Herrn geben, damit sie die Risse des Hauses ausbessern. Also da waren jetzt Risse entstanden, da hatte man nicht so richtig darauf geachtet, wie der Tempel beschaffen war. Und so werden wir, wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, feststellen, wie dann immer mehr und mehr diese Reparaturen durchgeführt wurden. Schauen wir uns nun 2. Chronik 34 an. 2. Chronik, Kapitel 34 und in Vers 12. 2. Chronik 34, Vers 12. Und die Männer arbeiteten treu am Werk. Und es waren über sie gesetzt Jahad und Obadja, die Leviten aus den Kindern Meraris, Secharja und Meshulam aus den Kindern der Kehatiter, um das Werk zu beaufsichtigen. Und sie alle waren Leviten, die des Saitenspiels kundig waren. Der Punkt, sie arbeiteten treu, getreu, verlässlich am Werk. Aber aufgrund der Sünde des Volkes, die nicht bereut wurde, wurde letztendlich Jerusalem und der Tempel zerstört. Und die Juden wurden zerstreut und sie wurden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, da gab es Menschen, die eine Zielvorstellung hatten, die Eifer hatten für Gott und für seinen Tempel. Und da gehörten Zerubbabel dazu, Haggai, Esra, Nehemia. Und sie fanden es in ihrem Herzen, zurückzukehren nach Jerusalem, um dort wiederum Jerusalem aufzubauen und den Tempel wieder erneut zu bauen. Und Gott hat auf sehr wunderbare Weise es dazu gebracht, dass dies möglich war. Und nun würde eine weitere Phase im Werk Gottes erfolgen. Das war die Phase des Wiederaufbaus Jerusalems und des Tempels. Schauen wir uns dies in Esra an, im Buch Esra, Kapitel 6. Esra, Kapitel 6, und lesen wir Vers 22. Denn als dieses geschah, da geschah noch etwas anderes. Da heißt es, und sie hielten 7 Tage lang mit Freuden das Fest der ungesäuerten Brote. Wie wir auch heute den letzten Tag des Festes der ungesäuerten Brote halten. Sie hielten es 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assyrien zugewandt, damit sie gestärkt wurden im Werk am Hause Gottes, der der Gott Israels ist. Selbst der König von Assyrien wurde jetzt zumindest nicht zu einem Feind, sondern er hatte sich denen zugewandt, sodass sie das Haus, das Werk am Hause Gottes mit Freuden durchführen konnten. Manchmal arbeitet Gott auf sehr mysteriöse Weise und auch mit Menschen, wo man es gar nicht erwarten würde. Schauen wir uns auch Nehemia Kapitel 4 an. Nehemia Kapitel 4. Und Vers 9. Denn wie ich sagte, es kommt zu Widerständen. Da waren nicht alle sehr froh darüber, dass jetzt da Jerusalem wieder aufgebaut wurde, dass da jetzt wieder der Tempel errichtet wurde. Nehemia 4 und Vers 9. Und als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und Gott ihnen oder ihren Rat zunichte gemacht hatte, denn die wollten jetzt da heimlich das verhindern, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah von da an, dass die Hälfte der jungen Männer die Arbeit tat, die andere Hälfte hielt Speer, Schilde, Bogen und Panzer. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Hause Juda, die an der Mauer bauten und die Lasten trugen von denen, die ihnen aufluden. Mit einer Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Nun, wo es heißt, taten sie die Arbeit, die Elberfelder Bibel übersetzt, taten sie das Werk. Nun, wir verstehen heute, dass wir natürlich keine Waffen zu uns nehmen sollen, physische Waffen, um uns gegen andere zu verteidigen oder andere anzugreifen. Aber man kann das auch sehr wohl auf uns selbst beziehen, dass wir die Waffenrüstung Gottes haben müssen. Wir können nicht am Werk Gottes arbeiten in irgendeiner Form aufgrund unserer eigenen Kraft. Nun, in Nehemia Kapitel 6, da lesen wir Vers 3. Denn hier waren wieder die Feinde, die versuchten jetzt, den Nehemia umzubringen, die versuchten jetzt, alles zu verhindern, damit dieses Werk des Wiederaufbaus von Jerusalem und des Tempels verhindert würde. Und da heißt es jetzt in Vers 3, ich sandte Boten zu ihnen, diesen Feinden, und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Schauen Sie die Zielgerichtetheit. Schauen Sie, wie der Nehemia verstand, was er tun musste. Ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk liegen bleiben, wenn ich Sie verließe und zu euch hinabzöge? Und dann wiederum in Vers 9. Denn Sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, Sie sollen die Hand vom Werk abtun, damit es nicht fertig wird. Aber nun, sagt jetzt Nehemia zu Gott, nun stärke meine Hände. Er wusste auch, wo seine Stärke herkam. Nicht aufgrund seiner eigenen Kraft. Er wusste, Gott musste ihm helfen. Aber er wusste auch, dass Widerstände kommen würden. Und er wusste auch, dass er diesen Widerständen nicht sich ergeben konnte. Auch wenn sie von Menschen kamen. Das war ihm klar. Lesen wir auch in Vers 16. Nehemia 6 und Vers 16. Und als alle unsere Feinde das hörten, da fürchteten sich alle Völker, die um uns herum waren, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott war. Und wir werden nachher noch sehen im Neuen Testament eine ähnliche Reaktion. Sie merkten, dieses Werk war von Gott. Und weil dieses Werk von Gott war, konnten die Feinde es auch nicht verhindern. Aber während dieser Zeit des Baus, der Erneuerung des Tempels, sagen wir einmal, als dieser zweite Tempel jetzt gebaut wurde, Da verließ die Leute der Mut. Die wurden entmutigt. Aber Gott wollte, dass das Werk vollendet würde. Und so musste Gott etwas tun. Schauen wir uns einmal im Buch Haggai etwas an, was dann geschah. Haggai Kapitel 1 und Vers 13. Haggai Kapitel 1 und Vers 13. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk, ich bin mit euch, sagt der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes, so dass sie kamen und am Hause des Herrn Zebaot, ihres Gottes, arbeiteten. Schauen Sie, Gott tat dies. Gott erweckte den Geist in diesem Sinne. Er gab ihnen jetzt diese Gesinnung, dass sie jetzt willens waren, am Werk des Hauses Gottes zu arbeiten und nicht entmutigt zu sein, entmutigt zu bleiben. Und er gab dem Volk diese Versicherung, dass sein Werk, dieser Aspekt seines Werkes, durchgeführt werden würde. Zacharja Kapitel 4. Zacharja Kapitel 4 und Vers 9. Da lesen wir, die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr zu euch gesandt hat. Also Zerubbabel beendete diesen Aspekt des Werkes Gottes. Der Aufbau des Tempels oder den Bau des zweiten Tempels, könnte man sagen. Aber er beendete nicht das Werk Gottes. Schauen Sie, ein großer Unterschied. Er veränderte diesen Aspekt des Werkes Gottes. Und als der Tempel dann gebaut war, dann war dieser Aspekt des Wiederaufbaus des Tempels beendet. Aber nun konnte der Tempel für den Tempeldienst gebaut werden. Es war nicht so, dass als jetzt dieser Aspekt vollendet war, auf einmal hörte dann alles auf. Sondern es würde sich fortsetzen. Und dann zur festgesetzten Zeit wurde Jesus Christus geboren. Und er kam, um einen weiteren Aspekt des Werkes Gottes durchzuführen, zu vollenden. Einen weiteren Aspekt, der ihm zugedacht war, den er vollenden musste. Und er war total motiviert von diesem Zweck, von diesem Ziel. Es gab für ihn eigentlich nichts anderes. Das war seine Priorität. Er kam, um seine Aufgabe, den Aspekt, den er hatte, am Werk Gottes zu vollenden. Und er hat es auch klar und deutlich getan. Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 und Vers 34. Johannes Kapitel 4 und Vers 34. Jesus sagte zu ihnen, seinen Jüngern, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Interessant, wie er das formuliert. Es war seine Speise, es war das, wofür er existierte, sagen wir einmal, seinen Auftrag zu erfüllen, den Aspekt des Werkes Gottes, der ihm aufgetragen war, zu vollenden. War es ihm aufgetragen, das gesamte Werk Gottes zu vollenden, als er damals als Mensch hier auf Erden war? Keineswegs. Ein gewisser Aspekt sollte vollendet werden. Er kam, wie wir alle wissen, unter anderem, um für uns zu sterben. Er kam als ein Mensch. Er wurde total vollends Mensch. Er war nicht völlig Gott und völlig Mensch. Ein Unding. Wenn er das gewesen wäre, hätte er nicht sterben können. Denn Gott kann nicht sterben. Er wurde völlig Mensch. Er hat die Sünde im Fleisch überwunden, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können. Er hat gezeigt, dass man im Fleisch die Sünde überwinden kann, um uns ein Beispiel zu geben, seinen Fußstapfen zu folgen. Viele weitere Aspekte, die er erfüllte, als er hier auf Erden als Mensch lebte. Wir haben ja Broschüren in der Beziehung, die das also näher erläutern, was Christus tat, als er hier auf Erden war, warum er überhaupt kam. In Johannes Kapitel 6 lesen wir Vers 28. Da sagten die Leute zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Die wollten jetzt großartige Wunder vollbringen, nehme ich mal an. Die hatten Illusionen im Kopf, dass sie da so rausgehen könnten, ohne dazu berufen zu sein, um da die Werke Gottes zu tun, wie das heute viele auch meinen. Keine Autorität von Gott dazu haben, dies zu tun, aber meinen, sie könnten das so von sich aus. Jesus antwortete ihnen, Vers 29, das ist das Werk Gottes. Wollen Sie eine Definition haben von, was ist das Werk Gottes? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er, der Vater, gesandt hat. Aber das war der Anfang, nicht das Ende. Schauen Sie, dieser Glaube konnte nicht theoretisch sein, er musste ein praktischer Glaube sein, der sich dann durch Werke manifestierte. Dieser Glaube würde zeigen, man würde gehorsam sein, man würde die Gebote Gottes halten, wie Christus kam, die Gebote des Vaters zu halten und so weiter und so fort. Aber es war der Anfang. Ohne diesen Anfang kann es kein Werk Gottes geben für uns. Wenn wir noch nicht einmal daran glauben, dass Jesus Christus derjenige war, den der Vater gesandt hat, um für uns zu sterben, um Vergebung der Sünde zu erlangen, um letztendlich, wie wir gleich sehen werden, ins Reich Gottes zu gelangen. Als ein Gottwesen, wie Jesus Christus, der Gott war, Mensch wurde und wieder ein Gottwesen wurde. Bei seiner Auferstehung. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. In keinem anderen ist das Heil, als allein in Jesus Christus. Johannes Kapitel 9 und Vers 4. Johannes Kapitel 9 und Vers 4. Was sagt Christus hier? Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Er musste, was für ihn bestimmt war, in seinem Leben vollenden, solange er hier auf Erden lebte. Er konnte nicht sagen, ach, ich mache mal vielleicht ein bisschen Pause und so nach ein paar Jahren fange ich vielleicht wieder an. Nein, er wusste, seine Zeit war sehr begrenzt. Und er wusste, dass er in dieser Zeit den Aspekt des Werkes Gottes vollenden musste, den er von seinem Vater empfangen hatte. Johannes Kapitel 17 und Vers 4. Johannes Kapitel 17 und Vers 4. Das sagt Christus kurz vor seiner Verhaftung. Christus wusste, er würde jetzt gemartert werden, gefoltert werden. Er würde verspottet werden, gegeißelt werden, er würde gekreuzigt werden. Er würde 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe sein. Er würde dann aber auferweckt werden von den Toten als ein unsterbliches Gottwesen. Die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Er wusste dies alles. Und jetzt sagt er hier in Johannes 17 und Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast. Dieser Aspekt, der Jesus Zustand, den Jesus vollenden musste, den hatte er vollendet. Und als er starb, dann hat er ja auch gesagt, es ist vollbracht. Was er zu tun hatte, war vollbracht. Aber auch hier wiederum, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, war nicht das gesamte Werk Gottes vollendet, sondern nur der Aspekt dessen, für den Christus verantwortlich war. Was sagte Christus? Wenn ihr an mich glaubt, ihr werdet größere Werke noch tun, als ich getan habe, denn ich gehe zum Vater. Also das Werk Gottes war nicht zu Ende. Lediglich der Aspekt des Werkes Gottes, den er zu tun hatte. Und so gab Christus seinen Jüngern einen Auftrag. Eine Arbeitsbeschreibung, sagen wir einmal. Einen Auftrag. In alle Welt zu gehen und das Evangelium allen Nationen zu predigen, für die Herde, die Schafe zu sorgen, sie zu versorgen. Und viele sind ausgegangen und haben gepredigt, haben ein Evangelium gepredigt, sagen wir einmal. Aber es geht um das Evangelium. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und wir lesen Matthäus 24, wir kennen die Stelle alle. Es ist dieses Evangelium vom Reich, das allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden wird und dann wird das Ende kommen. Es gab viele Evangelien im Laufe der Jahrhunderte, sogar der letzten 2 Jahrtausende. Aber war es das Evangelium vom Reich? Die meisten wissen überhaupt gar nicht, was das Reich Gottes eigentlich ist. Aber es war dieses Evangelium, was seine Jünger predigen sollten. Und die Apostel begannen damit. Sie begann damit, es in Jerusalem zu tun. Und natürlich entstand Opposition. Verfolgung. Es gab viele, die, denen passte das keineswegs. Was lehren die da jetzt von diesem Christus? Und was ist denn das mit diesem Evangelium vom Reich? Ist es nicht hier auf Erden, wo wir die Römer jetzt heraustreiben sollen aus unseren Gebieten? War das nicht die Idee, die vorherrschte? Aber schauen Sie, was hier in Apostelgeschichte 5 geschrieben steht. Eine interessante Reaktion, die ähnlich war, wie was wir über Nehemia gelesen hatten. Apostelgeschichte 5, die Verse 38 und 39. Nun sage ich euch, das war hier ein gelehrter Mann, der Gamaliel, unter dem zum Beispiel auch Paulus gelernt hatte. Nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dies Werk von Menschen ist, dann wird es untergehen. Wenn es aber von Gott ist, dann könnt ihr es nicht zerstören, damit ihr nicht am Ende als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten wollen. Also wie damals im Alten Testament, man nicht verhindern konnte, dass der Tempel wieder aufgebaut werden würde. So sagt hier Gamaliel sehr richtig, ihr könnt nicht gegen diese Menschen kämpfen, die verfolgen, versuchen zu verhindern, dass sie diesen Aspekt des Werkes tun, wenn das in der Tat ein Aspekt des Werkes Gottes ist. Und so finden wir, dass die Apostel, die Nachfolger Christi, die Jünger Christi, sich immer mehr und mehr im Werk Gottes engagierten, dem Werk des Evangeliums zu predigen. Das wahre Evangelium. Lesen wir diesen Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13 und Vers 2. Und als sie dem Herrn dienten und fasteten, da sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Der Zusammenhang zeigt, dass jetzt Barnabas und Saulus zu Aposteln ordiniert wurden, dass sie jetzt weiterhin mit noch mehr Kraft das Werk Gottes, diesen Aspekt des Werkes Gottes, das Evangelium zu verkündigen, dazu berufen waren, ausgesondert waren, dies zu tun. Apostelgeschichte 14, Vers 26. Apostelgeschichte 14, Vers 26. Von dort segelten sie mit dem Schiff nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen waren oder worden waren, zum Werk, das sie ausgerichtet hatten. Es war das Werk der Verkündigung des Evangeliums. Und wie geschah dies unter anderem? Vers 27. Als sie aber hinkamen, da versammelten sie die Gemeinde und berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan und wie er den Nationen die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Schauen Sie, es ist wiederum Gott, der es tun muss. Gott hatte hier den Menschen, die berufen waren, man könnte sagen, das Herz geöffnet, sodass sie Glauben haben konnten. Glauben an Christus, Glauben an Gott den Vater und letztlich, wenn der Heilige Geist in ihnen sein würde, den Glauben Jesu Christi in ihnen. Aber Gott musste es tun. Und Paulus berichtete hier, wie das alles geschah, wie die Tür des Glaubens geöffnet wurde. Denn wenn das Herz verschlossen ist, dann kann der wahre Glaube nicht Einlass finden. So lesen wir auch hier wieder, wie dies alles sich entwickelte. In Apostelgeschichte 15 lesen wir Vers 38. Da gab es jetzt eine Diskussion, sagen wir mal, einen Zwiespalt zwischen Paulus und Barnabas. Und es ging hier um Markus. Der Markus, der war natürlich ein Verwandter von Barnabas. Und so lesen wir in Vers 38, und Paulus aber hielt es für richtig, ihn, diesen Markus, nicht mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen zum Dienst, besser zum Werk, ausgezogen war. Die Elberfelder Bibel schreibt hier zum Werk. Worin hatte Markus nicht Anteil gehabt? Nun, er wollte nicht mit, um mit Paulus und Barnabas das Evangelium zu verkündigen. Und der Paulus wollte ihn da nicht mitnehmen bei einer neuen Reise und der Barnabas wollte ihn doch mitnehmen. Da haben sich die beiden erstmal getrennt. Nun, wir sehen allerdings später, dass wieder Markus mit Paulus zusammengearbeitet hat. Aber zunächst einmal kam es zu dieser vorübergehenden Trennung. Es geht mir hier darum zu zeigen, dass diese alle am Werk Gottes beteiligt waren. Und so lesen wir etwas Interessantes in 1. Korinther Kapitel 16. 1. Korinther Kapitel 16 und lesen wir Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, dann seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet am Werk des Herrn genau wie ich. Also hier Timotheus, wir wissen ja die sehr enge Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Und Paulus sagt hier, der Timotheus, Evangelist Timotheus, der arbeitet am Werk des Herrn so wie ich. Und er sagt dann auch hier, seht zu, dass er euch vor euch da irgendwie keine Respektlosigkeit erhält. Das war immer auch eine Möglichkeit, er war noch ziemlich jung in seinem Amt. Es war ein Mitarbeiter am Werk, könnte man sagen. Und so finden wir immer und immer wieder diese Beschreibung. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, angefangen in Vers 29. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Leute in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, weil er sein Leben gering geachtet hat, um den Mangel eures Dienstes für mich zu erstatten. Kleiner gewisser Vorwurf hier von Paulus, der sagt, also ihr habt eigentlich sich nicht sehr sorgfältig um mich gekümmert, aber der Timotheus hat es getan. Um des Werkes Christi willen, sagt er, ist er sogar dem Tode sehr nahe gekommen. Der Punkt ist, die Aufgabe der Kirche Gottes in diesen neutestamentlichen Zeiten hat sich nicht geändert. Die Aufgabe ist nach wie vor die, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen, zu einem Zeugnis. Nicht, weil man jetzt versuchen will, andere zu bekehren. Wir wissen, das können wir nicht, das kann kein Mensch. Alleine Gott kann es. Wir sollen dies zu einem Zeugnis verkündigen. Und dann muss es Gott sein, der insoweit dann auf die Menschen wirkt und die zum Glauben bringt, die er dazu ausersehen hat. Aber dieser Auftrag, dieser Aspekt des Werkes Gottes heute ist nach wie vor gegeben. Er ist nicht zu Ende, kam nicht zu einem Ende, als dann die Kirche im ersten Jahrhundert, die ersten frühen Apostel, die starben, dann war alles vorbei. Nein, der Auftrag besteht nach wie vor und wie wir ja auch gehört haben, es ist sogar ein Zeichen für die baldige Wiederkunft Christi, dass dieser Auftrag der Evangeliumsverkündigung zu einem Zeugnis allen Völkern verkündigt wird, das Evangelium vom Reich, das Evangelium vom Reich Gottes. Keiner der Diener Gottes hat diesen Auftrag bis jetzt total vollendet. Dieser Auftrag ist kontinuierlich, ist nach wie vor gegeben. Und so werden wir heute auch Mitarbeiter, könnte man sagen, an diesem Auftrag genannt. Wir lesen etwas Interessantes in Johannes Kapitel 5 und Vers 17, was Christus sagte. Johannes Kapitel 5 und Vers 17. Jesus antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das war damals. Also der Vater hatte nicht aufgehört zu wirken, als Christus hier, als ein Mensch auf Erden war. Und er würde auch nicht aufhören zu wirken. Er würde auch nicht aufhören, das Werk Gottes zu tun. Genauso wie Christus es gesagt hat. Ich wirke auch kontinuierlich. Er würde dies auch nach seiner Auferstehung sicherlich weiter tun. In 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6 und Vers 1. Wir ermahnen euch aber als Mitarbeiter. Sind Sie und ich Mitarbeiter? Arbeiten wir zusammen oder arbeitet jeder für sich allein oder meint man, man könne so unabhängig von, sagen wir mal, Gottes Kirche, Gottes Arbeit verrichten? Ist das so das, was die Bibel lehrt? Wir ermahnen euch aber als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Dafür hatten wir ja schon einige Sachen zum Ausdruck gegeben. Ich meine, man kann die Gnade Gottes vergeblich erlangen. Es ist ja keineswegs so, dass wenn man die Gnade Gottes empfangt, dann ist man für alle Zeit und Ewigkeit gerettet. Keineswegs. Gott will, dass wir uns nach wie vor auf richtige Weise bewähren. Mitarbeiter, darum geht es hier. 1. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also hier, die Predigerschaft wird hier als Gottes Mitarbeiter bezeichnet in dieser Stelle, die eine Aufgabe haben. Eine Aufgabe zu erfüllen innerhalb des Werkes Gottes. Wir hatten in der Kurzpredigt der Opferansage gehört, nicht jeder ist zum Predigeramt berufen. Nicht jeder ist zum Amt eines Diakons, einer Diakonissin berufen. Einige meinen, sie seien dazu berufen. Einige meinen, sie müssten jetzt, sagen wir mal, diese Organisation verlassen, weil sie selbst eine andere Organisation aufbauen wollen, sich selbst so quasi als Prediger nennen wollen, um dann irgendwann eine Arbeit zu tun. Hat Gott ihnen diese Aufgabe erteilt? Das muss man sich fragen. Das muss man sich fragen. Schauen wir uns 2. Timotheus Kapitel 2 an. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. Es ist ja zum Beispiel so, dass man nur ein Prediger werden kann durch Ordinierung. Es gab da Menschen, die ich persönlich kenne, die meinten, sie könnten jetzt auf die Straße gehen, da mit einem Schild an der Hausecke das Evangelium verkündigen. Dann wurde dieser Mann in diesem Falle gefragt, ja, wer hat dir denn die Hände aufgelegt zur Ordinierung? Und dann war natürlich die Reaktion dementsprechend. Das wollte man nicht hören. 2. Timotheus 2 und Vers 15. Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährter Arbeiter zu erweisen, der sich nicht schämen muss, der das Wort der Wahrheit richtig schneidet. Richtig schneidet, die Wahrheit vom Irrtum trennt. Darum geht es hier. Es geht um das Wort der Wahrheit. Das muss auf richtige Weise gepredigt werden. Man kann sich nachher vielleicht Jesaja 61, Vers 8 anschauen. Aber die Übersetzungen in der deutschen Bibel sind eigentlich alle ziemlich mangelhaft. Jesaja 61, Vers 8, richtig übersetzt, sollte lauten, ich will ihr Werk in der Wahrheit leiten, sagt Gott. Ich will ihr Werk in der Wahrheit leiten. Und was ist dann das letztendliche Ziel? Für was sind wir Mitarbeiter? Worum geht es? Kolosser, Kapitel 4. Und Vers 11. Kolosser Kapitel 4 und Vers 11. Hier werden einige aufgeführt. In Vers 10 wird wiederum Markus erwähnt, der Vetter des Barnabas, derjenige, der zunächst einmal sich mit Barnabas von Paulus getrennt hatte. Der war jetzt wieder ein Mitarbeiter geworden von Paulus. Es heißt hier in Vers 10, über ihn habt ihr Aufträge empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Vers 11, und Jesus, der Justus heißt, die aus der Beschneidung sind, sie allein sind meine Mitarbeiter. Woran? Am Reich Gottes. Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost geworden sind. Was bedeutet dies? Was ist das Reich Gottes? Ich sagte, die meisten haben keine Ahnung, was das Reich Gottes eigentlich ist. Wir sollten es alle wissen. Das Reich Gottes ist die Familie Gottes, die zurzeit aus Gott dem Vater und Jesus Christus besteht. Der Heilige Geist ist keine Person, aber der Heilige Geist ist die Kraft, die von sowohl dem Vater als auch dem Sohn ausgeht. Das Reich Gottes wird hier auf Erden errichtet werden, indem die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt. Niemand ist heute im Reich Gottes, es sei denn, er ist wiedergeboren. Der Einzige, der bislang wiedergeboren ist, ist Jesus Christus. Er wurde wiedergeboren von den Toten bei seiner Auferstehung. Wir, die wir den Heiligen Geist erlangt haben, sind heute wieder gezeugt. Die meisten verstehen auch den Unterschied nicht. Das Wort genau bedeutet entweder gezeugt oder geboren. Und es kommt auf den Zusammenhang an, was geschrieben steht. Wir werden wiedergeboren sein, wiedergeborene Gottwesen, wenn Christus zurückkommt in der ersten Auferstehung. Wenn wir in Christus gestorben sind oder wenn wir noch leben, in Christus leben, dann werden wir verwandelt werden zu Geistwesen, zu Gottwesen. Alles dies und viel mehr bedeutet das Reich Gottes. Wie viele haben davon gehört? Wie viele verstehen dies? Wie viele verstehen dies? Wir sind Mitarbeiter am Reich Gottes, an der Gottfamilie, in die wir hineingeboren werden sollen als Gottwesen. Wir werden die Herrlichkeit Christi erlangen. Wir werden gleich sein mit ihm, wie es heißt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und hunderte von Stellen zeigen dies. Und wie viele verstehen diesen Aspekt? Und wenn der nicht verstanden wird, wie kann man dann Mitarbeiter sein am Reich Gottes? Am Evangelium vom Reich Gottes? Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 14 an. Johannes Kapitel 14 und Vers 15. Johannes 14 und Vers 15. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Er wird bei euch sein, wie es heißt, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein, wenn man den Heiligen Geist erlangt. Aber schauen Sie, zunächst einmal muss man die Gebote Gottes halten. Gott gibt den Heiligen Geist nur dann, wenn man seine Gebote hält, wie es heißt in Apostelgeschichte. Was sind die Gebote? Das sind die 10 Gebote mit Sicherheit. Eines davon ist was? Das große Testgebot, das niemand so richtig halten will, das vierte Gebot. Das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot. Okay? Wenn man das nicht hält, wie will man dann von Gott erwarten, dass er einem den Heiligen Geist schenkt? Schauen wir uns Hiob an, Kapitel 14. Hiob, Kapitel 14. Und lesen wir Vers 15. Hiob 14 und Vers 15. Da sagt der Hiob Folgendes. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Es würde dich nach dem Werk deiner Hände verlangen. Dem Werk deiner Hände. Hiob, das Werk der Hände Gottes. Sie und ich. Das Werk der Hände Gottes. Aber wir sind nicht das gesamte Werk. Aber wir sind Teil des Werkes Gottes. Gott arbeitet an uns. Gott arbeitet mit uns. Gott will letztendlich, dass wir, wenn er ruft, wir ihm antworten. Die Stunde wird kommen, wie es heißt. Die alle, die in die Gräber sind, die werden hören, wenn Christus ruft. Und die einen werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. Und die anderen, aber nicht im gleichen Zeitpunkt, erst später, zur Auferstehung des Gerichts. Fühlen wir uns als Werk Gottes? Hiob 34, Vers 19. Hiob 34 und Vers 19. Nur er sieht nicht die Person der Fürsten an und kennt den Vornehmen nicht mehr als den Geringen, denn sie sind alle seiner Hände Werk. Egal, was man in diesem Leben für einen Status hat, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie wir auf das Wort Gottes reagieren, ob wir es zulassen, dass Gott an uns und mit uns arbeitet, ob wir willige Werkzeuge in seiner Hand sind, sodass wir tatsächlich zum Werk seiner Hände werden können. Jesaja Kapitel 19. Letztendlich gilt dies für alle Menschen. Alle Menschen werden zu ihrer Zeit die Gelegenheit erlangen, sich mit dem Heil bekannt zu machen, sagen wir einmal. Die meisten Menschen heute sind nicht berufen, wir verstehen dies. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht noch ihre Berufung erlangen. Wir wissen, es gibt das Millennium, es gibt das große weiße Throngericht, die zweite Auferstehung, von der auch viele Menschen gar nichts wissen. Und so wird es im Millennium wie folgt geschehen. In Jesaja Kapitel 19 und in Vers 25. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sagen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Und du, Assur, meiner Hände Werk. Und du, Israel, mein Erbe. Assyrien, das Werk der Hände Gottes. Die werden auch zu der Gelegenheit kommen, das Heil ererben zu können. Zu ihrer Zeit. Einige heute schon, natürlich, aber die große Masse später. Aber sie werden das Heil erlangen. Gott wird allen Menschen das Heil anbieten. Einige meinen, jeder einzelne Mensch müsste heute das Heil erwerben und wenn nicht, dann würde er in der Hölle für Ewigkeit schmoren. Das ist absolut nicht das, was die Bibel lehrt. Jesaja 29, Vers 23. Jesaja 29 und Vers 23. Denn wenn sie ihre Kinder sehen werden, die Werke meiner Hände unter ihnen, dann werden sie meinen Namen heiligen und werden den Heiligen und Jakob heiligen und den Gott Israels fürchten. Unsere Kinder werden Werke der Hände Gottes genannt. Sind Sie Eltern? Haben Sie Kinder? Dann denken Sie daran, was für ein Potenzial Ihre Kinder haben. Und denken Sie auch an die Verantwortung, die Sie als Eltern haben, damit Ihre Kinder dieses Potenzial erfüllen können. Solange wie Sie Einfluss haben auf ihre Kinder. Wenn sie groß geworden sind, wenn sie erwachsen sind, wird der Einfluss nicht mehr allzu groß sein. Aber solange wie ihre Kinder noch klein sind, beachten sie diese Verantwortung, die sie als Eltern haben. Die Schlachterbibel übersetzt, die Kinder sind das Werk meiner Hände. Allumfassend. Da wird kein Unterschied gemacht. Was nun unsere individuelle Verantwortung heute angeht, verstehen wir zunächst einmal, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Gott will nicht, dass irgendjemand umkommt, aber einige werden natürlich das Heil ablehnen. Sie werden total verstanden haben, worum es eigentlich geht und werden es nicht akzeptieren wollen. Aber es ist Gottes Absicht, seine Familie, die er nun einmal ist, der Vater und der Sohn, zu vergrößern durch den Menschen. Das war immer schon die Absicht Gottes, als er den Menschen schuf. Dass wir teilhaben sollen an seiner Familie. Und dies für alle Ewigkeit. Und heute sollen wir uns, die wir berufen sind, für dieses herrliche Werk Gottes bewähren. Und wir sollen Gott zeigen, dass es uns ernst ist damit. Und dass wir wirklich willens sind, letztendlich in seine Familie eingehen zu können. Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14 und Vers 17. Römer 14 und Vers 17. Das Reich Gottes, und wir hatten ja davon gesprochen, dass wir Mitarbeiter am Reich Gottes sein sollen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber was sagt er noch in Vers 20? Zerstöre das Werk Gottes nicht wegen einer Speise. Nun, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt anfangen können, unreines Fleisch zu essen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Verhalten einen Einfluss haben kann auf andere. Und manchmal ist es gut, etwas nicht zu tun, was wir eigentlich hätten tun können, wenn wir wissen, dass dies zu einem Anstoß führen würde für andere. Darauf kommt es an. Das ist das, was Paulus hier sagt. Achten wir auf unsere eigene Verantwortung anderen gegenüber. Und nun schauen wir uns einmal ein paar weitere zeitlose Prinzipien an, die sich mit dem Werk Gottes beschäftigen. Wichtig ist zu begreifen, das Werk Gottes ist das Werk Gottes. Es ist nicht unser Werk. Es ist nicht das Werk eines Menschen. Es ist Gottes Werk. In Prediger Kapitel 7 findet sich etwas sehr Interessantes. Prediger Kapitel 7 und Vers 13. Schauen Sie, ich hatte Sie gewarnt, dass es heute ein bisschen länger dauert. Prediger 7, aber es ist ja auch ein großes Werk, um das es hier geht. Prediger 7, Vers 13. Es heißt hier in der neuen Lutherbibel, siehe die Werke Gottes an, aber die Schlachterbibel schreibt, siehe das Werk Gottes an. Ich meine, beides ist richtig, aber mir gefällt eigentlich, siehe das Werk Gottes an besser. Siehe das Werk Gottes an, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Interessante Aussage. Wer kann das gerade machen, was er krümmt? Keiner kann etwas gegen Gottes Willen tun. Das müssen wir verstehen. Der Mensch kann sich nicht gegen das Wort Gottes stellen und dann erfolgreich sein. Er kann es vielleicht versuchen für eine gewisse Zeit, aber letztendlich wird er unterliegen. Jesaja 43 und Vers 13 ergänzt hierzu Folgendes. Jesaja 43 und Vers 13. Auch von diesem Tage an bin ich es. Und da ist niemand, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will es abwenden? Wie Christus sagte, mein Vater wirkt, ich wirke auch. Und hier wird gesagt, was Gott tut, da kann keiner etwas dagegen antun. Auch wenn man das versucht, auch wenn man nicht unbedingt das so sehen will, auch wenn man meint, das müsste doch anders gemacht werden. Und so hat uns Gott gesagt, dass wir in dieser heutigen Zeit gerade noch vor der Wiederkunft Jesu Christi ein Werk zu tun haben. Und er wird dieses Werk durch uns tun, aber er wird das Werk zu seiner Zeit auch beenden. Diesen Aspekt des Werkes. Nicht das Werk Gottes, das wird niemals enden. Aber diesen Aspekt, der für die Endzeit gilt. Es ist interessant, wie im Buche Habakuk, im ersten Kapitel, wie es beschrieben steht, aber leider nicht unbedingt sehr günstig in der Lutherbibel von 2009 oder auch in den anderen Lutherbibeln. Ich lese erst einmal vor, wie es hier geschrieben steht in der Lutherbibel 2009. Da heißt es, schaut unter den Nationen, seht hin und wundert euch und staunt, denn ich will in euren Tagen etwas tun, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon erzählt. Das heißt hier, ich werde in euren Tagen etwas tun, aber die Schlachterbibel und die Elberfelder Bibel übersetzen richtiger, ich werde in euren Tagen ein Werk tun. Ein Werk tun, das ihr nicht glauben werdet, wenn man euch davon erzählt. Es geht hier um Aspekte der Endzeit. Nun, Paulus benutzt diese Stelle in Apostelgeschichte 13, zitiert diese Stelle und wendet es auf die Evangeliumsverkündigung an. Obwohl in Habakuk, wie wir sehen werden, das nicht der eigentliche Aspekt war. Aber hier wird ein doppelter Aspekt zum Ausdruck gebracht. Ein zeitgleicher Aspekt, könnte man sagen. Apostelgeschichte 13 und Vers 41, und ich übersetze hier jetzt auch wieder, oder ich lese hier aus der neuen Lutherbibel 2009, die es hier richtig bringt. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Was für ein Werk ist das hier? In Habakuk, wenn wir zurückkehren jetzt zum Buch Habakuk, hätte ich Ihnen sagen sollen, Sie hätten Ihren Finger dort lassen sollen, geht es um die letzte Auferstehung, der ganze Zusammenhang zeigt dies deutlich, der letzten Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Die Bibel zeigt uns, dass das ehemalige Römische Reich 10-mal erneuert werden würde. Und im Zeitpunkt der letzten Erneuerung würde Gott ein Werk tun, es würde so schnell erfolgen, dass man nicht glaubt, dass es geschehen wird, auch wenn man euch davon erzählt. Wir alle warten auf die letzte Wiederauferweckung des ehemaligen Römischen Reiches. Wir wissen, wie uns die Bibel im Buch Daniel sagt, wie uns die Bibel im Buch Offenbarung sagt, Offenbarung 17, dass es letztendlich zu einer Gruppierung von 10 Nationen oder Gruppen kommen wird, die sich dann verbinden, hier in Europa, auf dem Gebiet, das einmal das Römische Reich umfasste, um sich dann unter der Führung eines charismatischen Führers, könnte man sagen, politischen, militärischen Führers, hier in Europa, letztendlich sogar gegen den wiederkehrenden Christus zu stellen. Es ist die letzte Wiederauferweckung dieses ehemaligen Römischen Reiches. Und in Habakuk wird es davon gesagt, aber Paulus spricht hier von der Evangeliumsverkündigung, als ob diese beiden Dinge parallel laufen würden, wenn es zu dieser Wiederauferweckung des Römischen Reiches kommt, dieser letzten Wiederauferweckung, scheinbar auch zu einer weiteren noch Erneuerung einer wirksamen Evangeliumsverkündigung kurz vor der Wiederkunft Christi. Schauen wir uns Habakuk Kapitel 3 an. Habakuk Kapitel 3 und Vers 2, was hier in der neuen Lutherbibel sehr gut übersetzt ist. Herr, deine Botschaft habe ich vernommen. Ich bin erschrocken und ich fürchte mich, Herr, mach dein Werk lebendig in naher Zeit, inmitten der Jahre mach es bekannt. Im Zorn gedenke der Barmherzigkeit. Mache dein Werk lebendig, inmitten der Jahre mach es bekannt, im Zorn gedenke der Barmherzigkeit. Warum würde hier jetzt der Zorn Gottes erwähnt in dem Zusammenhang? Wir wissen alle, was der Zorn Gottes ist. Das Jahr des Herrn, diese letzten Tage vor der Wiederkunft Christi. Und hier wird gesagt, aber wenn das geschieht, dann gedenke auch der Barmherzigkeit. Sei barmherzig denen gegenüber, die sich bewährt haben, die sich dabei sind zu bewähren. In Römer Kapitel 9 wird auch hiervon etwas gesagt. Römer Kapitel 9 und Vers 28. Römer Kapitel 9 und Vers 28. Denn er wird das Werk vollenden, und es abkürzen in Gerechtigkeit. Denn der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. So ist es genau richtig übersetzt. Ein abgekürztes Werk tun auf Erden, ein schnelles Werk. Es wird schnell geschehen. Es wird sehr schnell geschehen. Diese letzte Auferstehung des Römischen Reiches wird, auch wenn es vielleicht eine lange Zeit der Vorbereitung hatte, auf einmal sehr schnell erfolgen und wird abgekürzt werden. Was sagt Christus? Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch am Leben bleiben. Das heißt, da selig werden, gerettet werden. Es geht um physisches Überleben. Es würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber um der auserwählten Willen, sagt er, werden diese Tage verkürzt werden. Dieses Werk wird abgekürzt werden müssen, damit es überhaupt noch Überlebende geben wird. So Wahnsinnig werden die Menschen mit dem umgehen, was sie entwickelt haben, was sie in ihren Händen haben. Sprüche, Kapitel 18. Sprüche, Kapitel 18 und Vers 9. Da heißt es, wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder dessen, der das Seine durchbringt. Wer lässig ist in seiner Arbeit, besser, wie es einige Übersetzungen haben, wer lässig ist in seinem Werk. Mit anderen Worten, wir sollen nicht lässig sein, wir sollen nicht, wenn wir etwas tun, es irgendwie in nachlässiger Weise tun, sondern mit ganzer Kraft und ganz besonders dann, wenn wir am Werk Gottes beteiligt sind. In 2. Chronik, Kapitel 15, eine weitere interessante Stelle, ein weiteres interessantes Prinzip. 2. Chronik 15 und Vers 7. 2. Chronik 15 und in Vers 7. Ihr aber seid getrost, tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn. Auch das darf man nicht vergessen. Wenn Christus kommt, wird er seinen Lohn für uns mitbringen. Also was wir tun, ist in keiner Weise vergeblich. Euer Werk hat seinen Lohn. Aber manchmal ist es schwierig, vielleicht in dieser Jetztzeit, wo es so viele Probleme gibt, dass man sich nicht entmutigen lässt. Aber was sagt er hier? Ihr seid getrost und tut eure Hände nicht ab. Tut, was euch anbefohlen ist und euer Lohn wird euch gegeben werden. Euer Werk hat seinen Lohn. Sagt er hier ganz deutlich. Schauen wir uns auch Jesaja 49 an. Jesaja 49 und Vers 4. Jesaja 49 und Vers 4. Ich möchte sagen, alle Übersetzungen im Deutschen, die ich gefunden habe, geben das nicht wieder, was hier gesagt wird, im Hebräischen. Aber zunächst einmal hier vorgelesen, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verbrauchte meine Kraft umsonst und unnütz, obwohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Bis auf den letzten Teil an sich ganz gut, aber dann sollte es richtig übersetzt werden. Mein gerechter Lohn ist mit Gott und mein Werk mit meinem Gott. Mein gerechter Lohn ist mit Gott und mein Werk mit meinem Gott. Es ist zwar mein Werk, wir tun es, aber es ist Gottes Werk und es ist mit meinem Gott, sonst bringt es nichts. Aber dafür werden wir dann auch den notwendigen Lohn erhalten. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15 und Vers 58. 1. Korinther 15 und Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn. Weil ihr wisst, wissen wir das immer oder vielleicht nur manchmal. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. So nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, wird uns hier gesagt. Kehren wir zu den Sprüchen zurück. Sprüche 24, Vers 27. Sprüche 24 und Vers 27. Richte draußen dein Geschäft aus und bearbeite deinen Acker und danach baue dein Haus. Das heißt hier, richte draußen dein Geschäft aus. Andere Übersetzungen haben hier, richte draußen dein Werk aus. Nun, diese Stelle hat sicherlich viele Aspekte, viele Möglichkeiten, sie zu verstehen. Auch es geht darum, dass bevor man heiratet, sollte man sich zunächst einmal eine Grundlage geschaffen haben. Auch eine finanzielle Grundlage, das ist ein Aspekt. Aber es geht eben auch darum, dass man sich draußen sein Werk ausrichten soll. Mit anderen Worten, dass man nicht auf sich alleine immer nur blickt, so wenn wir uns so als das Haus verstehen, dann man schaut auf sich selbst, was muss ich jetzt tun, damit ich das Heil erlange, damit ich in das Reich Gottes komme, sondern Gott hat uns berufen zu einer Arbeit, zu einem Zweck, zu einem Job, könnte man sagen. Wenn Sie meinen, Gott hat Sie berufen, nur damit Sie das Heil erlangen, dann verstehen Sie nicht, worum es eigentlich geht. Denn Gott wird jeden letztendlich das Heil anbieten. Nein, Gott erwartet heute von denen, die er beruft, dass sie an dem Werk, diesem Aspekt des Werkes Gottes, was heute für die Kirche Gottes besteht, Anteil haben. Nun, dieser Anteil kann vieler Art und vieler Möglichkeiten sein. Das Gebet ist sehr wichtig. Wie oft beten Sie für das Werk Gottes, für Gottes Kirche, für die Predigerschaft, für die Diakone, für alle Mitglieder? Wir alle haben Probleme. Wie oft beten wir für die Kraft, die Gott einem gibt, geben kann, damit man mit diesen Problemen fertig wird? Was ist Ihr Anteil am Werk Gottes? Das sind Fragen, die Sie sich selbst stellen müssen. Wenn Ihre Gebete nur auf sich gerichtet sind, ach Gott, gib mir dies, gib mir das und tu das für mich und tu das für mich, das ist nicht die richtige Einstellung. Das ist nicht, warum Gott Sie berufen hat heute. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 48 an. Und denken wir an unsere Verantwortung anderen gegenüber, dass wir uns auf eine Weise verhalten, die andere nicht zum Anstoß werden kann und muss und wird und soll. Jeremia 48 und Vers 10. Nur den ersten Aspekt, weil der zweite Aspekt ist mehr auf diese Welt gerichtet, darum geht es mir jetzt nicht. Der erste Aspekt, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig tut. Behalten wir dies im Gedächtnis. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig tut, was immer auch der Aspekt des Werkes für Sie heute ist. Tun Sie es nicht lässig. Andere Übersetzungen haben hier auf heuchlerische Weise. Das kann auch eine richtige Übersetzung sein. Wer das Werk auf heuchlerische Weise tut, der gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Verflucht sei, wer eine solche Einstellung hat. Kehren wir uns Jakobus zu, Kapitel 1. Auch hier eine sehr wichtige Stelle, die leicht übersehen wird, leicht überlesen wird, wenn man nicht genau darauf achtet, was hier gesagt wird. Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt. Was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit? Er hat gerade erklärt, es geht um die 10 Gebote. Er sagt, wenn man ein Gebot bricht innerhalb der 10, ist man schuldig an allem. Aber dieses Gesetz der 10 Gebote macht uns frei von Sünde, frei von der Sklaverei der Sünde, wie wir heute während der Tage der ungesäuerten Brote daran denken, dass wir befreit worden sind von der Knechtschaft der Sünde. Wer also in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, was jetzt? Was sagt er hier? Des Werkes. Man würde erwarten, dass es hier heißt, ein Täter des Wortes. Das auch. Aber es geht hier um das Werk. Es geht eben um mehr. Es geht um unsere Verantwortung, die wir durchführen müssen. Wenn wir in das vollkommene Gesetz der Freiheit geblickt haben, darin verharren, dann sollten wir Täter des Werkes sein. Des Werkes Gottes. Und er wird in seinem Tun glückselig sein, heißt es hier. Und wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Oh, da haben wir alle viel dran zu arbeiten. Nicht wahr? Aber schauen wir uns dies noch einmal an. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Nun gut, wir sündigen alle von Zeit zu Zeit. Es ist niemand da, der nicht sündigt. Wer meint, er sündige nicht, der betrügt sich selbst. Aber es geht darum, was tut man dann, wenn man gesündigt hat, wenn man erkannt hat, dass man gesündigt hat. Man geht wieder zu Gott, man bittet um Vergebung, man bereut seine Sünde, man bittet Gott, dass er einem die Sünde vergibt, man nimmt nach wie vor das Opfer Jesu Christi dafür in Anspruch. Und Gott ist barmherzig und er wird uns die Sünde vergeben, wenn wir wirklich bereuen. Nicht nach hinten blicken dann, sondern nach vorne blicken, weitermachen. Jeremia 51 und Vers 10. Jeremia 51 und Vers 10. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit hervorgebracht. Kommt, lasst uns in Zion die Werke des Herrn, unseres Gottes, erzählen. Oder auch, lasst uns, wie die Schlachterbibel sagt, das Werk des Herrn, unseres Gottes, erzählen. Wir sollen Zeuge sein des Werkes Gottes, des Evangeliums vom Reich Gottes. Wir sollen es predigen als ein Zeugnis. Und wir können es, wenn Gott uns berufen hat, weil wir dann verstehen, was es eigentlich überhaupt bedeutet. Aber wir müssen gleichwohl an uns selbst arbeiten. Das Werk Gottes für uns kann auch sein, an uns zu arbeiten, sodass wir nicht in Sünde verharren und meinen, wir könnten weiterhin in Sünde leben und alles das mache gar keinen Unterschied. Und wenn wir Schwierigkeiten haben in unserem Leben, ist immer eine gute Idee, zu Gott zu kommen im Gebet und ihn zu fragen, was ist es, was du mir zeigen willst? Vielleicht habe ich verborgene Sünden, die ich gar nicht erkenne. Vielleicht zeige mir einmal, worum es eigentlich geht, wie ich besser dir dienen kann. Das sind alles gute Fragen, die wir uns stellen sollten. Kehren wir zu Prediger 3 zurück. Prediger Kapitel 3 und in Vers 11. Prediger, Kapitel 3 und Vers 11. Nun, wir wissen alle oder sollten es wissen, dass das Buch Prediger über die Menschen der Welt geschrieben steht. Nun, es wendet sich an den Leser, an uns, indem es sagt, was du zum Beispiel zu tun vorfindest, tu mit deiner ganzen Kraft. Aber im Großen und Ganzen spricht es über die Menschheit auf dieser Erde, abgeschnitten von Gott, zum jetzigen Zeitpunkt. Und das lesen wir hier, Prediger 3 und Vers 11. Er aber tut alles fein zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Die haben so eine gewisse Ahnung irgendwie, dass es doch vielleicht doch etwas mehr noch gibt, als nur dieses vorübergehende Leben und dann stirbt man, ist man tot, alles vorbei. Also er hat schon die Ewigkeit in ihr Herz gelegt und doch kann der Mensch das Werk, das Gott tut, nicht ergründen. Von sich aus nicht. Weder Anfang noch Ende. Aber was sagt er in Prediger 8 und in Vers 17? Prediger 8 und Vers 17. Hier sagt Salomo, ich sah alle Werke Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch daran arbeitet, zu suchen, desto weniger findet er. Und wenn er auch sagt, ich bin weise und weiß es, so kann er es doch nicht ergründen. Wie viele Wissenschaftler, wie viele Theologen sogar, wie viele Philosophen haben versucht, Gottes Weisheit zu erkennen, zu erklären und haben es nicht ergründen können. Warum? Weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Aber Gott kann es offenbaren. Und wenn er es offenbart, und wir lesen ja, was in unser Herz gelangt ist, das ist von Gott gekommen, diese Erkenntnis, dieses Verständnis, dann ist es unsere Verantwortung, etwas damit zu tun. Und nicht einfach dann tatenlos herumzusitzen und sagen, oh, ich habe jetzt diese ganze Weisheit erkannt, gut, toll, wunderbar. Aber es geht im Rahmen dessen, was Gott sie oder wozu Gott sie dazu erwählt hat. Nicht, dass ich jetzt sage, okay, jetzt soll jeder jetzt raus und sich an die Straße stellen und dann großartig damit schildern, die Weisheit Gottes verkündet. Nein, sie müssen verstehen, was innerhalb des Werkes Gottes ihre Aufgabe ist und nicht sich Aufgaben anmaßen, die ihnen in keinster Weise zustehen. Als letzte Stelle, und ich weiß, dass Sie sehr darauf gewartet haben, dass ich das sage, als letzte Stelle Jesaja 62. Jesaja 62 und lesen wir Vers 11. Jesaja 62 und Vers 11. Siehe, der Herr lässt sich hören bis ans Ende der Welt. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und seine Vergeltung, besser sein Werk, ist vor ihm. Sie sind das Werk. Ein Teil des Werkes Gottes. Sie haben eine Verantwortung zu erfüllen heute und noch weitaus mehr, wenn Christus zurückkommt. Sie haben die Verantwortung dann im Millennium, den Menschen Gottes Weg zu zeigen. Sie haben dann die Verantwortung im großen weißen Throngericht, den Menschen Gottes Weg zu zeigen. Aber nicht nur das. Wir lesen auch, dass dann Gott neue Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Und dass das gesamte Universum einer Zukunft entgegenblickt. Und alles dies wird Teil Ihrer Aufgabe sein, meiner Aufgabe sein, wenn wir uns heute am Werk Gottes auf richtige Weise beteiligen. Das Werk Gottes wird niemals zu Ende gehen. Gewisse Aspekte schon. Aber auch diese Aspekte werden immer zu weiteren Aspekten führen. Und so liegt es jetzt an Ihnen, Ihrer Aufgabe bewusst zu werden. Was für ein, ich möchte sagen, unglaubliches Potenzial ist es eigentlich, das Gott uns offenbart hat. Aber mit Erkenntnis kommt Verantwortung. Und so beten wir alle darum, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Und diejenigen von Ihnen, die sich nachher wieder auf Ihren Heimweg begeben, da möchte ich Ihnen eine gute Heimreise wünschen. Hat mich sehr gefreut, Sie alle wieder zu sehen. Und wir sind, wie gesagt, am kommenden Sabbat noch hier und können uns, die dann noch da sind oder wiederkommen, weiter über diese Dinge unterhalten, bis wir dann zurückgehen nach Amerika und uns dann vielleicht wiedersehen zum Hüttenfest. Also bis dann alles Gute, weiterhin bleiben Sie stark, lassen Sie sich nicht entmutigen durch die Probleme, die kommen werden, die bereits schon existieren mögen. Denn das Potenzial, das Ihnen vor Augen stehen sollte, ist so viel mehr wert und so viel größer und so viel unerreichbarer, was den Menschen angeht, als alle Probleme, die Sie vielleicht in Ihrem Leben, in diesem physischen, vergänglichen Leben erfahren mögen.